herzlich willkommen zur 66. Episode beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival-Podcast. Mein Name ist Susanne Plass und mein heutiger Gast ist der Drei-Sterne-Koch Marco Müller aus dem Rutz in Berlin. Marco, du bist nicht nur ein Spitzenkoch, sondern auch ein Nachhaltiger und dafür gab es ja noch einen grünen Stern. Und wir freuen uns sehr, dass du immer beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival dabei bist, dieses Mal in der Orangerie bei Lutz Niemann im Maritim-Seehotel in Timmendorfer Strand. Hallo Marco.
Danke, dass ich mit dabei sein darf.
Du bist ein passionierter Angler. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Karpfen auf deine Speisekarte zu integrieren?
In der Tat beim Angeln. Als Kind gab es bei uns Karpfen einmal im Jahr. Und zwar entweder Silvester oder Heiligabend. Mittlerweile, glaube ich, viel zu selten. Ich hatte noch so eine wahnsinnig schöne romantische Weihnachtserinnerung an den Karpfen, konnte mich aber auch an die Geräten erinnern und stand in einem Flusslauf beim Angeln. Ich komme leider zu selten dazu, aber ich versuche es doch ab und zu mal angeln zu gehen, um einfach mal abzuschalten. Und dann schwamm mir so ein Karpfen einfach, ein relativ großer Karpfen. Der hatte locker so 30 Kilo und hat mich fast mitgerissen. Sei es ihm entschuldigt, aber er hatte mich auf eine sehr, sehr schöne Idee gebracht. Weil wenn man beim Angeln ist und mal so ein bisschen runterfahren kann, kommt man dazu, Sachen zu Ende zu denken. Ich hatte mir Gedanken darüber gemacht, warum wir Karpfen unseren deutschen Speisekarten nicht anbieten. Ich konnte für mich persönlich analysieren. Das waren die Gräten, die mich halt auch als Kind nicht so besonders angemacht haben. Aber es ist halt auch dieser modrige Geschmack gewesen, den man halt in den Karpfen nachsagt. Wo ich dann aus dem Angeltrip zurückkam nach einer Woche, habe ich mich gleich rangemacht und habe versucht, dem auf den Grund zu gehen, wie wir einen Karpfen anbieten können, ohne diesen modrigen Geschmack, ohne dass die Gäste die Gräten auf dem Teller haben. Ich habe gesagt, ich nehme es mit dem Thunfisch auf. Ich habe gesagt, die Challenge war, wenn ich ein Gericht kreiere, was es mit dem Thunfisch aufnehmen kann und die Gäste genauso happy sind, nicht nur ich, sondern auch unsere Gäste, wie als wenn ich jetzt ein Thunfischgericht servieren würde, habe ich gesagt, dann haben wir es geschafft, dann haben wir den Fuß in der Tür. Seitdem arbeiten wir sehr, sehr viel mit Karpfen.
Woher kriegst du die Karpfen? Denn wir haben hier auch in Schleswig-Holstein traditionelle Karpfenfischer, die auch in ziemlich sauberen Gewässern die Karpfen schwimmen lassen, die nämlich auch Fließgeschwindigkeit zum Teil haben.
Also Fakt ist, dass wer diesen modrigen Geschmack nicht haben möchte, sollte definitiv kristallklares Wasser haben, sollte definitiv diese Fließgeschwindigkeit sein, das muss ein Flusslauf sein. Gerade so die klassischen Teiche funktionieren für Karpfen einfach nicht, weil die stehen. Der Fisch schmeckt nach dem, in dem er schwimmt. Und wenn das Wasser sauber und nicht modrig schmeckt, dann schmeckt der Fisch halt auch besser und eleganter. Dann haben wir festgestellt, dass es beim Karpfen definitiv auch eine große Rolle spielt, zu welcher Jahreszeit er aus dem Wasser geholt wird. Und das sind wirklich die Wintermonate, weil ab Ende April, Mai fängt an, das Wasser wärmer zu werden. Das ist im Oktober, kühlt es runter, die ganzen Wasserpflanzen ziehen sich zurück, das Wasser blüht nicht mehr, auch die ganzen kleinen, feinen Algenanteile sind nicht mehr im Wasser drin. Das heißt, der Karpfen, der durch dieses Wasser durchschwimmt, filtert halt nicht diese ganzen kleinen Algen, Pflanzenteile und deswegen hat er wirklich sehr, sehr sauberen Geschmack. Und sobald im Mai das Wasser wärmer wird, wird der Pflanzenanteil größer und dann fängt er an, diesen modrigen Geschmack auch aufzubauen. Und deswegen verkaufen wir den auch nur vom Oktober bis in den April rein. Das nächste war, wie wir den schlachten. Die Thunfische werden zum Beispiel in Japan Ikejime geschlachtet, das heißt, haben einen stressfreien Tod. Parallel wird ihnen sehr sauber ein Stab durch den Rücken gebohrt und damit ist der Fisch in dem Augenblick tot. Das ist ja auch eine Kunst, wenn ein Tier sein Leben lässt, dass das Tier sich nicht quält, also so zum Beispiel wie bei uns halt durch Viehtransport belastet wird, sondern der Fisch wird gefangen, der Stab geht durch, werden alle Nervenenden sofort gekappt und der Fisch lässt sofort das Leben. Dadurch, dass man die Nervenbahn durchtrennt, fließt das Nervenwasser ab und man schneidet den unten am Schwanz leicht ein und gibt den für 24 Stunden ein Eiswasser. Das heißt, diese Ikejime-Schlachtung in Verbindung mit dem Eiswasser, mit diesem Ausbluten, auch hier geht wieder ein Teil von möglicher Modrigkeit aus dem Karpfen raus. Und wir hängen ihn dann noch für 4 Tage bei uns in den Trockenreifungsschrank, so ein Dry-Age-Schrank, wie man den auch vom Fleisch kennt. Den kriegt er noch so eine kurze Lufttrocknung mit dabei und hat danach ein unfassbar feines, brillant schmeckendes Fleisch.
Man kennt den Karpfen überwiegend als Karpfenblau, als gebratenes Filet oder asiatisch im Knuspermantel. Mhm. Wie willst du uns davon überzeugen, dass der Karpfen eine ausgezeichnete Wahl für ein Gourmet-Erlebnis ist?
Wir haben schon jetzt einiges dran gebastelt. Das Schöne ist eigentlich, dass wir vom Karpfen alles verwenden können. Das fängt halt auch zum Beispiel bei den einfachen Teilen an, wie den Rogen. Der Rogen schmeckt null fischig, der schmeckt unfassbar elegant, eher nussig. Was für mich sehr faszinierend war, so machen wir Botarga draus und salzen den Rogen mit 2% Salz ein und machen halt auch Karpfenkaviar von und mixen diese jodigen Bausteine teilweise halt auch in unsere Gerichte mit ein. Wenn der Fisch gedry-aged wurde, dass wir, wenn wir den filieren, ganz wichtig ist hier, dass wir um die Geräten drumherum schneiden. Das hat bei uns den Gast nicht mehr zu interessieren, sondern ist eher angenehmer für unsere Köche, dass wir halt die Geräten nicht ziehen müssen. Dann geben wir zum Beispiel auf das Fleisch so eine Viertelstunde Shio-Koji. Also das Koji bewirkt, dass das Fleisch so ganz leicht denaturiert und dadurch noch zarter wird. Danach abwaschen, dann lässt der Fisch ganz leicht seine festere Struktur. Dann machen wir aus den Rückenteil, also dann direkt oberhalb des Rückenstrangs, ist eigentlich der schönste Teil, halt einfach der eleganteste Teil vom Karpfen. Da machen wir zum Beispiel Tartar draus. Wir machen aus dem Rippenteil, wir schneiden direkt oberhalb der Bauchgräte den Bauchlappen ab, putzen unten die Gräten ganz fein, die Enden, dass man das fast wie einen Spieß benutzen kann. Und dann schneiden wir ganz feine Rippchen runter. Und dann kann man, wenn man den richtig mariniert, also dieses Rippchenstück, kann man das ganz kurz auf Holzkohle grillen. Und so servieren wir zum Beispiel derzeit unseren Karpfen in zwei Gängen. Einmal als Tartar und einmal dieses gegrillte Rippchen.
Wie kommst du auf diese Idee? Das ist ja unfassbar, was du dir so viel Gedanken machst. Und du nimmst ja wirklich from nose to tail. Das sagt man dann nicht beim Fisch. Aber vom Mund bis zur Flosse. Wie kommst du auf diese Ideen, die so zu bearbeiten?
Also im Grunde genommen ist das wahrscheinlich so ein ganz, ganz gesunder Forschergeist, den wir da an den Tag legen. Das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich kochen gelernt habe. Also ich habe, glaube ich, für mich im Nachgang gesehen, im perfekten Zeitpunkt erwischt, weil ich sozusagen aus dieser altdeutschen Küche rauskam, wo ich aber dieses wahnsinnig schöne Fundament, dieses Regionale kennengelernt habe. Dann bin ich durch unterschiedliche Restaurants gegangen, habe geschaut, wie die Küchenchefs zu der Zeit in Deutschland gearbeitet haben. Das war so die Zeit, wo erst viel Französisch gekocht wurde, kam noch so ein bisschen Italienisch dazu. Und dann habe ich gedacht, man, das gibt es ja jetzt alles schon und was ist eigentlich unsere Wurzel davon? Und dann habe ich aus allem so einen wahnsinnig schönen Mix gemacht. Also die elegante Küche, die wir vielleicht von den Franzosen gelernt haben, aber trotzdem mich einfach darauf besonnen, welche Produkte wir haben, welche Aromen hier sind. Ich fand es immer so ein bisschen schade, ne? Dass wir in dem Augenblick, sobald es in diese regionalen Aromen ging, dass das so ein bisschen runtergemacht wurde. Und das war nicht wertig genug. Also das waren irgendwie die Stimme ging nach vorne, wenn man in ein französisches Restaurant gegangen ist. Und wenn es deutsch war, haben wir es halt gerade mal so mit Haxe und mit Ente hingekriegt. Aber die Sachen, die es halt auch zwischen den Zeilen gab und das, was sozusagen unsere Esskultur eigentlich ist, die bekommt in Deutschland nicht flächendeckend die gleiche Wertschätzung. Woran liegt es eigentlich? Umso weiter man in den Norden kam, umso schwerer wurde die Küche. Die Sommer wurden kürzer. Am Mittelmeer hat man halt eine längere Zeit, wo man halt auch ernten kann. Wir müssen hier eigentlich im Grunde genommen immer darüber nachdenken, wenn es da ist, dass wir es in die Gläser tun oder das, was auf die Karte draufsetzen. Also wir haben relativ kurze Zeitfenster, in denen wir unsere Produkte hier in der Region halt auch verarbeiten können. Und deswegen waren die Küchen im Mitteldeutschland Norden immer so schwer, mastig und eher energiespendend. Fettig, Kohlenhydrate, das brauchen wir heute nicht mehr. Wir ernähren uns komplett anders. Die Frage ist, was ist eigentlich der nächste Step? Und mit dem haben wir uns halt auseinandergesetzt. Wir wollen einfach die Aromen haben, wir brauchen andere Methoden. Wir wollen die Produkte, die wir hier haben, eigentlich zum Glänzen bringen, eine filigrane, schöne Küche machen. Dann sind wir automatisch eigentlich drauf gekommen, dass wir einfach versuchen, die Sachen zu fermentieren oder Fermente zu machen. Parallel auch wie beim Karpfen zum Beispiel, diese Nose-to-Tail-Geschichte. Also ich nehme den ganzen Karpfen und alles das, was übrig bleibt, da mache ich einen Garum von. Ne? Das dauert halt 10 Monate, aber dann fange ich halt ein Jahr vorher an und dann, wenn die Karpfensaison wieder anfängt, habe ich alles da. Diese Wiederverwertbarkeit oder beziehungsweise halt auch diesen Eigengeschmack, den das Tier hat, in einer konzentrierten Form auch wieder zurückzugeben, aber eher in so ein klarer Fond, der elegant ist und nicht so ein schwerer Sahne-Soßen-Fond, der vielleicht früher serviert wurde. Das haben wir uns halt auf die Fahne geschrieben. Dann gehen wir halt wirklich durch alle Produktpaletten bis hin zu allem, was im Wald auch wächst, durch. Und dann schauen wir, welche Bausteine für uns spannend sind. Es darf uns aber auch nicht langweilig werden. Ne? Ich bin jetzt seit fast 40 Jahren im Beruf noch genauso begeistert mit dabei und wir entdecken halt immer wieder neue Verfahren oder Anbindungsmöglichkeiten bei auch Gemüsen oder bei Fleisch, wo wir wirklich spannende Resultate bei erzielen.
Gehst du da auch mal mit einem Wissenschaftler durch?
es muss alles kontrolliert sein. Ich kann jetzt nicht einfach nur hinstellen und sagen, ich will jetzt fermentieren. Ich sag mal, das, was wir aus der Vergangenheit kannten, war Sauerkraut. Das war, glaube ich, das Ferment, was am bekanntesten war. Dann das Äquivalent Kimchi, das geht auch relativ easy. Aber all das, was dann darüber hinausgeht, das sind ja Prozesse, wenn man den Prozess fehlleitet, ja auch für den Kunden sehr ungesund werden kann. Wir möchten sie ja nicht vergiften. Insofern brauchte ich jemanden, der mit meinem Wunsch, das zu können, halt auch ein bisschen Ahnung mit ins Spiel gebracht hat. Und einer meiner ersten Mitarbeiter, die ich hatte, der hatte dann Lebensmitteltechnik studiert. Das ist schon über 20 Jahre her. Der hat uns gerade in den Anfängen sehr dabei begleitet, dass wir verstehen, wie viel Salz rein muss. Das sind halt gesteuerte Prozesse. Der hat uns halt über die Prozesse genau aufgeklärt, was da eigentlich entsteht, was sich da in was umwandelt. Die ersten 5 Jahre war der bei uns sehr präsent gewesen, bis wir so langsam auch wirklich selber verstanden haben und auch sicher waren. Wir haben ihm auch Proben mitgegeben, die wir selber gemacht hatten, dass wir die geprüft hatten, ob die jetzt auch sauber sind, bevor wir auf die Gäste damit losgehen. Das war schon ein sehr, sehr wichtiger Baustein für uns. Und auch heute finde ich es immer noch spannend, mich mit Leuten zu unterhalten, die etwas von dem verstehen, was ich vielleicht noch nicht kenne, dass wir da halt auch uns weiterentwickeln können.
Heiko Antoniovic, den hatten wir ja gerade in der Gutsküche und der ist ja auch jemand, der arbeitet mit Wissenschaftlern und Biologen und so weiter zusammen, um seine Küche auch immer über dem Trend hinaus schon die Zukunft vorwegzunehmen. Und das war mir noch so im Gedächtnis, weil du auch in diese Richtung gehst. Aber du bist ja nun oben im Kocholymp angekommen, schon seit geraumer Zeit. Es ist aber jetzt immer häufiger zu sehen, dass auch die anderen Köche im Kocholymp auf den Karpfen kommen. Guckt ihr euch so gegenseitig die verschiedenen Rezepturen ab?
Also ich kann da gar nicht für andere Leute sprechen. Ich kann nur meinen Eindruck widerspiegeln und ich glaube, dass jeder Mensch den Drang hat, sich weiterzuentwickeln. Wir möchten ja mit dem, was wir machen, Blickwinkel schaffen. Also wir wollten halt nie imitieren, wir wollten nie nachahmen, sondern wir wollten eine eigene Handschrift entwickeln. Im Laufe dessen wollte ich natürlich halt auch für unsere Kollegen Blickwinkel schaffen, wo wir sagen, okay, das funktioniert. Ich möchte unter Beweis stellen, dass es funktioniert. Das kann man bei uns essen. Also sind keine Geschichten, die sozusagen nur geschrieben sind, sondern sind Geschichten, die bei uns gelebt werden. Und natürlich möchten wir auch damit inspirieren, weil das halt auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke da noch eine große Rolle spielt. Weil wenn wir alle Produkte nutzen, die vor unserer eigenen Tür leben, wachsen, auch verarbeitet werden, dann müssten wir uns nicht Gedanken machen, dass flächendeckend bestimmte Fische oder Tiere halt einfach ausgerottet werden, sondern wir sollten uns alle so ein bisschen auf unsere Wurzeln besinnen. Ich freue mich natürlich riesig, wenn Kollegen mit aufspringen. Man muss halt auch sagen, dass die Zeit, wo ich auch angefangen habe zu kochen, dass unsere Flüsse so unfassbar verdreckt waren. Also wenn wir jetzt über den Karpfen reden, kann man ja jetzt nicht sagen, dass das eine gute Idee war, in den 80er Jahren Binnenfisch zu essen. Wir haben unsere ganze Abwässer da reingeleitet. Ich sag mal, die Fische haben wahrscheinlich ein Quecksilber gehabt von einem Fieberthermometer. Die Natur musste sich ja sozusagen von dem Schaden, den wir da angerichtet haben, erholen. Wir sind jetzt so weit, wo man sagt, wir haben die Flüsse sauber und deswegen können wir jetzt einfach halt uns da auch noch mehr drauf besinnen oder fällt es vielleicht auch allen anderen leichter, sich dem wieder zu widmen, weil das früher einfach halt auch No-Go war und da war es dann leichter, Sachen aus dem Atlantik oder Mittelmeer zu holen. Ich glaube, nicht nur die Qualität des Wassers und deswegen des Fischs, sondern es gibt mittlerweile halt auch Fischzüchter, die sich halt außer Forelle und Karpfen wie in der Vergangenheit noch anderer Sachen annehmen. Wir haben mittlerweile da eine wahnsinnig spannende Entwicklung in Deutschland. Ja. Aber sind noch an den Anfängen.
Du holst ja deinen Karpfen aus der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern.
Richtig.
Was macht den Karpfen dort so besonders? Denn du sagtest auch einmal in einem Interview, das Fleisch erinnert ein bisschen an den Gelbflossenthunfisch. Mhm.
Da haben wir halt wirklich die Voraussetzungen, das ist ein Naturschutzgebiet. Es sind wirklich kristallklare Flussläufe, Seen, die dazwischen sitzen. Das sind Idealbedingungen für so ein Tier. Dadurch, dass es ein Naturschutzgebiet ist, hat die Natur wirklich die Chance, sich zu erholen. Die Futterbedingungen auch ideal sind. Das, was der Karpfen eigentlich fast am liebsten ist, ist eigentlich der Flusskrebs. Ja? Das ist auch beim Barsch so. Es gibt halt in der Müritz unfassbar zahlreich noch Flusskrebs, ne? Weil der war ja zwischenzeitlich ja auch fast verschwunden. Oder beziehungsweise gab es ja auch so 1-2 Flusskrebsarten aus Amerika, die sich hier sozusagen um die Herrschaft gebettelt haben. Und was aber die Müritzfischer sehr, sehr schön machen, sind die Fischarten, die vor dem Aussterben bedroht sind, wie zum Beispiel halt auch der Aal. Also wir sind jetzt erst dabei zu verstehen, wie man den Aal eigentlich vom Ei an befruchten kann und dann Jungfische ziehen kann und die dann halt auch auswildern kann. Das klappt jetzt erst zum ersten Mal in unserer Geschichte. Sonst gab es immer eine Lücke im System, was irgendwie zwischendrin auch in der Wanderzeit von dem Aal, also aus dem Laichgebiet raus, halt wieder nach Hause, dass das nicht nachempfunden werden konnte. Mittlerweile funktioniert das auch. Und die Müritzfischer setzen komplett sowohl Krebse, halt auch Aale und alles das, was sie rausnehmen und was bedroht sein könnte, immer wieder in ausreichender Anzahl nach. Und deswegen gibt es da halt so viel Krebs. Und der Karpfen snackt sich dann die Flusskrebse weg. Dadurch schmeckt das Fleisch einfach besser und dadurch bekommt er halt so ein wahnsinnig schönes rotes Fleisch. Das erinnert dann eher so an den Yellowfin-Thunfisch. Sieht unfassbar ästhetisch aus.
Welche nachhaltigen Prinzipien verfolgst du denn, wenn du Karpfengerichte zubereitest und anbietest?
Auf der einen Seite würde ich bei uns im Restaurant nichts anbieten, was nicht wirklich herausragend schmeckt. Wir suchen da halt auch immer nach Ideen, wie man das vernünftig zubereiten kann. Das ist ja unser Beruf als Koch. Ich möchte halt nicht das 5000. Restaurant sein, was jetzt auch die Thunfischvorräte schreddert. Wenn in Spanien der Bluefin rundschwimmt, dann finde ich es total schön, nach Spanien zu fliegen, mich da ans Wasser zu setzen und Thunfisch zu essen. Wenn ich das in jedem x-beliebigen Restaurant auf der Welt kriege, dann finde ich das halt überflüssig. Gerade weil es halt gezielt immer so auf einige wenige Sorten geht. Und das ist ja für mich selber eine unfassbar spannende Erfahrung, halt auch die wir da mit dem Karpfen gesammelt haben. Und das ist ja nur einer von diesen Produkten, die man ja sehr gut verarbeiten kann. Wenn man merkt, dass ich diesen Thunfisch eigentlich gar nicht brauche, sondern ich kann wirklich reinherzens diesen Karpfen verarbeiten, da ganz, ganz tolle Gerichte draus machen, dann brauche ich eigentlich keine Produkte, die auch über See kommen. Ich könnte jedes Mal weinen, wenn ich sehe, dass die Carabineros oben halt aus Lateinamerika über die ganze Welt geflogen werden. Das ist ein tolles Produkt, ne? Also ohne Frage. Aber wenn ich dann in jedem deutschen besseren Restaurant die gleichen Produkte im Halb um die Welt geflogen bekomme, dann finde ich das A einfallslos und B empfinde ich das nicht als nachhaltig. Und das ist halt eine Sache, die wir für uns persönlich sparen wollen. Und dann gucken wir, was wirklich hier in der Region Sinn macht.
Jetzt haben wir ja die Hanse-Garnelen, da haben wir ja die größte Anlage gerade in Glückstadt eröffnet und die schmecken ja auch leicht nussig, das sind hervorragende Produkte.
Ja, ja, ich finde es auch spannend, also was es jetzt auch gerade gibt, zum Beispiel in der Nordsee, also das ist ja nicht nur, dass durch den Klimawandel schlechte Sachen entstehen. Unsere hiesigen Dorsche, ich glaube, die wandern gerade alles, weil die es denen, also jetzt war es ihnen jetzt auch vielleicht ein bisschen zu wellig gewesen, ne?
Der Sturm
bei dem Sturm.
Der Ostsee, ja.
Prinzipiell, dass die halt durch diese 2-3 Grad, die jetzt auch das Wasser vielleicht auch wärmer wird, sich hier gar nicht mehr so wohlfühlen, weil Kabeljau an sich oder Dorsch sind ja so Kaltwasserfische, aber die wandern halt ein Stück weit nach Skandinavien oben ab. Aber was wir zum Beispiel in der Nordsee total spannend reinkriegen und was für uns total schön ist, ich weiß, dass hier in der Orangerie zum Beispiel halt auch mit Helgoland-Hummer gearbeitet wird und wir kriegen jetzt zum Beispiel halt direkt Lieferungen von Helgoland, wo wir sagen, wir kriegen den Hummer, wir kriegen die Taschenkrebse, wir kriegen Algen, wir kriegen Dunenkräuter von da oben, die haben ganz, ganz tolle Muschelbänke da. Das ist großartig, sage ich mal. Und wir haben zum Beispiel den Helgoland-Hummer jetzt mittlerweile in einer größeren Menge und auch im Angebot, dass wir ruhigen Herzens dir bei uns auch in den Restaurants verkaufen können. Ist auch kontrolliert, zum Beispiel die weiblichen Tiere fliegen alle rein, auch gerade wenn die Eier besetzt sind. Es werden nur männliche Tiere entnommen. Es gibt eine Fangbegrenzung, also ist alles gut reguliert. Es gibt mittlerweile unfassbare Mengen von Tintenfisch in der Nordsee. Also wir haben jetzt angefangen bei uns zum Beispiel mit Tintenfisch aus der Nordsee, die weggefangen werden mit einer Leine. Die werden also geangelt durch diese Wassererwärmung. Aber es ist immer noch kälter als das Mittelmeer. Also die fühlen sich bei uns hier in der Nordsee immer noch wohler. Dann haben wir keine Dorsche mehr. Dieser natürliche Feind ist entweder leider weggefangen oder abgewandert. Also ist dieser Wechsel in der Natur für uns natürlich in Restaurants auch spannend, dass wir Tintenfisch aus unserer Region mit benutzen können.
Welche Zutaten, Geschmacksrichtungen ergänzt für Karpfen auf dem Teller?
Ich versuche halt einen anderen Weg zu gehen als meine Großmutter früher. Die hat den halt dreimal meliert, dann hat die den in ein Kilo Butter ausgebacken. Dann war der lecker, also ohne Frage und auch knusprig, aber der war halt fettig. Wir haben aus dem Rückenfleisch Tatar gemacht. Da haben wir wahnsinnig tollen Apfelessig angesetzt, dem wir so ein bisschen Jutsu-Zitrone reingegeben, dass diese Zitrusaromatik sich mit diesem Apfel ein bisschen kombiniert. Das schmeckt großartig. Dann haben wir aus einem Einkorn einen Shoyu gemacht, was wir mit dazugeben. Dann haben wir aus diesen ganzen Sachen, die wir halt nicht auf den Teller geben können, dieses Garum gemacht. Das geben wir in konzentrierter Form mit dazu und marinieren den sozusagen als natürliches Salzbild halt noch mit darunter. Das gibt dem eine unfassbare Kraft, aber auch Eleganz. Das ist eine tolle Kombi für dieses Tatar. Das sind so zwei Welten, die wir da erleben. Das eine ist dann dieser Karpfen mit seinem Rogen, die wir auch mit dazugeben. Aus dem Mittelstrang, wo bei dem Karpfen viel Gräten sitzen, machen wir eine Farce, die wir dünn aufstreichen, trocknen die als so schon in Chipsdicke und backen die ganz leicht aus und machen aus diesen Karpfen, die sind so lecker, dieses frische Tartar, diese frisch gebackenen Karpfenchips obendrauf, das ist so eine tolle Kombi. Und parallel dann noch die Rippchen. Die müssen schon mit der Barbecue-Soße so 4 Stunden vorher eingestrichen werden, wie ein vernünftiges Rippchen. Das muss ganz kurz da reinziehen, dass der Karpfen noch ein bisschen Karpfen sein kann, aber das Fleisch so ein bisschen mariniert ist. Und wenn man die auf dem Grill drauf tut, dann schmecken die spektakulär. Die lösen sich halt auch wirklich butterweich vom Knochen runter. Das Tartar an sich setzen wir gegen Holunder. Und hier sind wir halt so Leaf to Roots. Im Frühjahr gehen wir los und sammeln diese ganz, ganz jungen ersten Triebe vom Holunder, die diesen Holunder-Beerengeschmack, dieses leicht Florale haben, machen davon Öl. Dann nehmen wir die Beere vor der Knospe, machen Kapern. Dann nehmen wir nach der Knospe diese ersten Geschichten, legen die sauer ein. Die Holunderblüte an sich haben wir mit einer Molke versehen, leicht geeist, geben das oben drauf. Und so haben wir sozusagen die Kombination von Karpfen und unterschiedliche Facetten vom Holunder und geben das als Gericht raus.
Und Gemüse oder irgendwie was aus der Region noch dazu?
Wir nehmen Rettich, da machen wir Holunderblütenessig, legen den Rettich so 2-3 Stunden vor dem Servieren in dem Essig ein und dann haben wir den Knack, den Rettich, die Schärfe und halt aber auch das Florale noch mit dabei.
Was empfiehlst du denn als Vor- und Nachspeise beim Karpfen?
Der Karpfen ist die Vorspeise. Das war bei uns ein Menü, ein Starter. Also ist als zweites Gericht. Als erstes hatten wir einen Gang etwas zarter, eine Forelle gehabt, dann gab es den Karpfen. Wir haben ja bei uns 8 Gänge. Mhm. Das heißt, wir haben zum Anfang 2 oder 3 Gerichte, die wir komplett sozusagen sehr, sehr frische Fischgerichte machen. Und dann werden wir ein bisschen intensiver. Also wir haben zum Beispiel hier heute auch einen Gang mit dabei, den haben wir vor dem Hauptgang serviert. Da haben wir aus dem Auetal Wagyu-Rinder genommen, haben den Rücken und das Filet genommen, haben das auf dem Holzkohlegrill ganz kurz gegrillt. Auch hier haben wir aus dem Wagyu-Beef eine Garung gemacht. Und aus dem Ochsenmarken Schaum, das ist halt unfassbar gehaltreich, aber trotzdem elegant, weil es hier auch keine schwere ausladende Sahnesoße oder keine Rotweinsoße dazu gibt, sondern die Soße eher so eine Molke-Vinaigrette ist und das passt in der Folge, glaube ich, perfekt dazu.
Vom 8. bis 12. März 2024 findet in Hamburg wieder die trendgebende Messe Internorga statt. Da bist du angefragt worden. Zu welchem Thema?
Ja, also auch die Internorga macht sich Gedanken, was ist kreativ, was ist nachhaltig oder was ist kreative Nachhaltigkeit und da ist in der Tat die Internorga auch uns zugekommen und wir sollten unseren Karpfen als Nachhaltigkeitsidee für die Internorga einreichen mit Bildmaterial, auch diesen Prozessen, dass wir die Dry-Agen, was ja auch Verfahren sind, die sehr, sehr spannend sind, die man ja auch weitergeben kann und eingebunden haben wir auch die Rezeptur, weil es so 2, 3 Handgriffe gibt, die beim Karpfen mit berücksichtigt werden sollen. Und ich glaube, dass jetzt der Karpfen mit seiner Idee auf der nächsten Internorga auf jeden Fall vorgestellt wird.
Du schaust dir nicht nur Bücher, sondern auch die neuesten Analysen an. Heißt das Produkt Sauerampfer. Was ist im Sauerampfer? Mit welchen Techniken kann ich was erreichen? Mit welchen Produkten kann der Sauerampfer kombiniert werden, um irgendetwas zu erreichen?
Zum Beispiel.
Wie gehst du da vor und wie kommst du dann auf Produkte, die du dann auf die Teller bringen kannst?
Wir versuchen ja wirklich sehr weitblickend unsere Gerichte zu kreieren. Das heißt, Inhaltsstoffe sind elementar wichtig. Am Ende muss man wirklich darüber nachdenken. Unsere Gäste sollen ein tolles Menü bekommen, was einfach sie umhaut und unfassbar lecker ist. Das ist der höchste Anspruch. Aber mein Anspruch ist auf dem Weg dahin. Glaube ich halt auch das Vertrauensbild zwischen uns und unseren Gästen, dass wir halt vielleicht nicht alle Inhaltsstoffe komplett kaputt machen, beziehungsweise bin ich total fasziniert von gesunder Ernährung und auch von Inhaltsstoffen. Wenn wir uns die Mühe geben, meinetwegen unser Gemüse anzupflanzen, dann möchte ich ja im Endeffekt auch, dass diese Vitamine, nicht nur dieser Geschmack und diese Frische, diese Stilistik an unsere Gäste weitergegeben wird, sondern auch die Inhaltsstoffe. Deswegen finde ich das auch wirklich faszinierend, welche Inhaltsstoffe in welchem Produkt sind. Gucken uns halt aber auch die Kohlenhydrate-Bausteine an, weil wir es teilweise auch brauchen, wenn wir Fermente setzen, das sind ja Kohlenhydrate ja Teil der Nahrung, auch von den Koji-Bakterien. Und dann ist halt für mich auch wichtig, welche Lebensmittel sind eigentlich gesund und welche nicht. Was ich letztens zum Beispiel hatte, das fand ich total irritierend. weil ich so aus der Ernährung Zitrus so für mich der Baustein für Vitamin C, für Wintern ist. Ich war total irritiert, wo ich so eine Analyse gelesen habe, wo Zitrusfrüchte auf Platz 24 standen. Was die Wertigkeit dieses Produkts angibt, ne? Also die Menge an Inhaltsstoffen, die Vielseitigkeit, wie gesund sind die Lebensmittel eigentlich wirklich für uns und wie konzentriert da drin. Nachdem wir alle gelernt haben, Kinder essen Spinat, dann heißt es, nee, esst es doch nicht. Wir haben in den Analysen in den 50ern eine Kommastelle verwechselt. Und jetzt habe ich aber trotzdem gelesen, dass in dieser Analyse Spinat immer noch auf Platz 1 stand, weil also immer noch die Konzentration von den Inhaltsstoffen, von den Mineralien so hoch ist, dass es zu einem der wichtigen Lebensmittel zählt, die wir halt aufnehmen können. Oder zum Beispiel bei der roten Beete fand ich total spannend, die rote Beete an sich, dass die gesund ist, aber da stand dann zum Beispiel, noch gesünder sind die Blätter. Ne? Man kriegt die ja auch mittlerweile teils im Handel mitzukaufen. Das war unter den 10 wichtigsten Lebensmitteln, die wir bei uns haben, noch unter den Top 10. Ich fand es halt total spannend, was da aufgelistet war, welches die Inhaltsstoffe waren und welche Konzentrationen das da gab und dass das erste Obst wirklich erst in dem 20er-Bereich kam und vorne, sage ich mal, die ersten 23 Produkte in dieser Liste Gemüse und wirklich teilweise heimische Gemüse waren.
Marco, es ist immer wirklich mega interessant, mit dir zu sprechen und du bist ja eigentlich mehr fast schon Wissenschaftler als Koch. Und dass du dich auch da so viel einsetzt und so viel interessierst, das finde ich sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Danke, dass ihr mich da einladet.
Ja, immer sehr gerne.